Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Masken jetzt abnehmen und ich lese jetzt den Predigttext für heute. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist.
Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Ich bitte mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, danke für diesen Moment, danke für die Zeit, dass wir hier immer weiter ankommen können, dass wir Lieder singen können, dass wir versuchen können, dir zu begegnen. Danke für diesen riesigen Text, diese unfassbar großen Gedanken. Und du siehst vielleicht unsere Müdigkeit, vielleicht auch unsere Angespanntheit, alles, was wir so mit uns bringen. Und ich bitte dich, dass diese riesengroßen Gedanken sich jetzt genau in diese kleinen Sachen, die uns beschäftigen, auch übersetzen. Amen. Ja, wir sind mitten in einer Serie über den Kolosserbrief. Wir gehen den Text einfach Stück für Stück durch. Das ist im Wesentlichen die Vision der ganzen Serie. Und wenn ihr die letzten Wochen schon dabei wart, dann habt ihr vielleicht schon bemerkt, wir sind gerade so ein Stück zurückgesprungen. Wir gehen eigentlich ein Stück zurück in diesem Text. Das ist ein Text, der eigentlich vor ein paar Wochen dran gewesen wäre. Ich wurde dann aber krank und deswegen kommt er erst jetzt. Wir haben aber beschlossen, diesen Text auf jeden Fall noch anzuschauen, weil es einer der zentralsten Texte in diesem Brief überhaupt ist. Und ich nehme noch mal eine Sekunde und stelle mein Mikro hier um. Tut mir leid, aber ich will gerne euch alle sehen können. Sorry, Tabea mit der Kamera. Jetzt ist es wesentlich besser. Genau, wir sind in diesem Text und dieser Text ist einer der zentralen Texte des ganzen Briefes, auf den eigentlich dann ganz viel aufbaut, was im Laufe des Textes dann nochmal aufgenommen wird, immer wieder auf diesen Text zurückgegriffen wird. Und was wir hier vor uns haben, ist wahrscheinlich, man kann davon ausgehen, es ist eine Hymne. Das heißt, das ist irgendwie ein frühchristliches Lied, was so die ersten Christinnen und Christen gesungen haben in ihren Gottesdiensten oder zumindest war es ein poetischer, ein liturgischer Text. Wir kommen gleich noch darauf, warum. Und der Text macht jetzt, man könnte sagen, so eine Glaubensperspektive auf alles auf. Ja, also wirklich auf alles. Es geht ja in diesen Versen so um das ganz große, große Ganze, könnte man vielleicht sagen. Also ich weiß nicht, ob euch das jetzt so beim ersten Lesen direkt aufgefallen ist, aber dieser Text, der arbeitet ja mit lauter so Metakategorien, ja so ganz, ganz großen Dingen. Zum Beispiel Vers 16, Christus ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Oder in Vers 20, Gott hat durch Jesus das ganze Universum mit sich versöhnt. Ja, das sind so Größenordnungen, so Begriffe, so Kategorien, das sind jetzt nicht die Dinge, über die wir uns nachmittags beim Kaffee mal eben unterhalten. Aber ich habe gemerkt, das ist trotzdem ein sehr, sehr entscheidender Text und ein sehr wichtiger Text, der mir auch persönlich sehr ans Herz gewachsen ist und der mir nämlich echt gut getan hat in den letzten Wochen, der mir Mut gemacht hat. Gerade in dieser schwierigen Zeit, in der wir gerade stecken, gerade in dieser Unsicherheit, mit der wir auch in den Winter gehen. Ich glaube, in diesen Statements, wie so die große Welt zusammenhält, in diesen Statements steckt letztendlich eine riesige Ermutigung dafür, wenn unsere kleine Welt mal ins Wanken gerät. Und das will ich mit euch anschauen. Ich will mit euch in diesen großen Text versuchen einzutauchen. Zunächst mal, indem ich mit euch einen Einstiegspunkt in das Ganze suche und hoffentlich finde. Dann in einem zweiten Gedanken, wer wird uns hier eigentlich vorgestellt, um wen geht es hier letztendlich, was ist da so der Punkt? Und drittens, wie gibt uns dieser Text jetzt einen Halt für diese neue, schwierige Welt, in der wir uns vielleicht gerade befinden? Einstiegspunkt, wer wird vorgestellt und wie gibt uns das Halt? Zunächst mal der Einstiegspunkt. Wie gesagt, dieser Text ist wahrscheinlich eine frühchristliche Hymne Und da sieht man ganz einfach an der poetischen Struktur, die der Text letztendlich hat, ist in unserer Übersetzung jetzt nicht ganz so offensichtlich. Aber eigentlich sind das hier zwei Strophen. Es ist zweimal die gleiche Konstruktion. Wenn ihr euch das anmalen wollt in eurem Text, dann könnt ihr das gerne machen. Die erste Strophe beginnt in Vers 15. Da heißt es, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und dann heißt es, er ist der Erstgeborene. Und dann geht der Satz weiter mit durch ihn. Wörtlich eigentlich in ihm ist alles geschaffen. Und dann in Vers 18 haben wir nochmal die gleiche Struktur. Ja, also Christus steht am Anfang der neuen Schöpfung. Dann wieder eigentlich wörtlich, er ist der Erstgeborene von den Toten. Gleiches Wort. Und dann geht es weiter auch mit in ihm ist die ganze Fülle Gottes. Zwei Strophen, zwei Absätze sozusagen. Das heißt, rein strukturell ist die Aussage dieses Textes erstmal ganz schön sichtbar. Die Kernaussage, die ist ganz simpel sozusagen. Nämlich Jesus stand am Anfang der Schöpfung. Ja, diese Schöpfung, die Welt entstand durch ihn, sie ist sein Werk. Und Jesus steht auch am Anfang der neuen Schöpfung. Ja, die Auferstehung, das neue Leben, das ist quasi auch sein Werk. Und dazwischen haben wir dann noch so ein paar schöne Gedanken, wie zum Beispiel, alles besteht im Moment in ihm. Ja, er hält es am Leben und der ganze Kosmos ist letztendlich für ihn da. Er ist so irgendwie das mysteriöse Ziel des Ganzen. Das ist irgendwie so die grobe Struktur. Und das ist jetzt erstmal, wie gesagt, ziemlich abstrakt für uns, oder nicht? Also man liest sich das so und denkt so, okay. Aber was wir hier eigentlich vor uns haben, ist, was die Kommentare, die ich dazu gelesen habe, dann genannt, was die genannt haben, die kosmische Christologie. Was völlig abgehobene Theologensprache ist, dafür, dass dieser Text einfach Christus, Jesus, in die Mitte des Kosmos platziert sozusagen. Was der Text eigentlich sagen will, ist, Jesus ist das Herz von allem, wenn man so will. Ja, unsere ganze Existenz, unser Universum, das war seine Idee. Es lebt, es existiert, weil er es irgendwie gerade so zusammenhält. Und am Ende, wenn wir so zurückschauen auf den ganzen Kosmos, das ganze Universum, dann werden wir sehen, es ist irgendwie die ganze Zeit um ihn gegangen. Ja, Jesus ist das Herz von allem irgendwie. Das ist, glaube ich, was in diesem Text letztendlich drinsteckt. Jetzt kann gut sein, dass einige von uns an der Stelle direkt stolpern, weil hier ja jetzt dann so eine Weltsicht, so ein Verständnis der Welt beschrieben wird, das wir ja vielleicht gar nicht teilen. Denn also, ob jetzt das Universum die Idee von Jesus war, das kann man diskutieren. Wir wissen aber auf jeden Fall, wie sie entstanden ist, nämlich durch Evolution, durch evolutionäre Prozesse. Und dass Jesus jetzt alles am Leben erhält und so dafür sorgt, dass alles weiterläuft, das kann man diskutieren, aber wir wissen eigentlich, naja, es funktioniert durch Naturgesetze. Und dass er jetzt gekommen ist, um den Tod zu überwinden, das ist ja eine schöne Idee, aber letztendlich der Tod, naja, das gehört ein Stück weit dazu. Das heißt, für einige von uns zumindest ist dieser Text vielleicht erstmal fremd. Ja, weil wir ja eher mit unserem heutigen, mit so einem eher materialistischen Weltbild an den Text rangehen und so denken, ich weiß jetzt auch nicht, was ich mit dem Text anfangen soll. Gerade an der Stelle, glaube ich, liegt aber jetzt der Zugang zu dem Text. Weil ich glaube, dass dieser Text eigentlich einem Gespür, das wir haben, Nachdruck verleiht, einem Gespür, einem Eindruck, den wir immer wieder haben, für den aber eigentlich in unserer Sicht der Welt irgendwie kein Platz ist. Ein Gespür, was so einen Widerstand produziert zwischen dem, was wir empfinden und dem, was wir da glauben. Und damit meine ich ganz einfach Folgendes. Annie Dillard hat vor ein paar Jahren ein Buch veröffentlicht, das heißt Pilgrim at Tinker Creek. Sie hat für dieses Buch auch den Pulitzerpreis gewonnen. Und sie beschreibt darin ein sehr spannendes Projekt, was sie ein paar Jahre zuvor mal gemacht hat. Und zwar war ihr Leben irgendwie so ein bisschen zu anstrengend, überwältigend irgendwie. Sie war so gestresst von der Hektik und auch von dem, wie Menschen miteinander umgehen und hatte dann den Eindruck, sie braucht jetzt mal so den Rückzug. Ja, sie muss mal so an die Natur, sie muss mal so an so einen Bach und mal wieder so dieses ursprüngliche Leben, das natürliche Leben entdecken. Ja, und so zieht sie dann eben raus an ihren kleinen Creek, den kleinen Bach und spannt mal so aus, lernt mal so wieder natürlich zu leben, sich so treiben zu lassen von dem, wieso das natürlich eigentlich sein sollte. Und sie sagt, am Anfang ist das total gut gewesen, ja, ist jetzt mega genossen, die Berge, die Luft, die Tiere, das war alles so harmonisch. Sie hat gemerkt, ah, ja, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und das ist auch alles ganz schön, bis sie dann irgendwann so ein einschneidendes Erlebnis hat. Und zwar kommt sie eines Morgens wieder an ihren Bach und beobachtet so die Natur und freut sich irgendwie und sieht dann irgendwann so einen kleinen Frosch, der sitzt so im Bach und guckt sie an und sie guckt ihn an. Das ist total schön, ja, sie haben so einen kleinen romantischen Moment. Und auf einmal sieht sie, wie die Augen dieses Frosches ganz glasig werden. Und im nächsten Moment fällt dieser Frosch so in sich zusammen. Ja, die Haut des Frosches klappt so aufeinander und der Frosch sinkt ins Wasser und ist tot. Und sie sieht dann quasi so aus dem Augenwinkel noch, wie so ein dunkler Schatten hinter dem Frosch sich langsam löst, ja, nachdem die nur noch Haut aufeinander ist und so wegschwimmt. Und recherchiert dann irgendwann, was das war. Das war also eine Riesenwanze, die sich davon ernährt, dass sie eben Frösche unter anderem so von hinten mit einem Stechrüssel durchsticht, ihnen komplett ja, alles rauszieht, was im Körper des Frosches drinsteckt und damit dann halt quasi nur noch die Haut übrig bleibt und dann zieht der Frosch, Entschuldigung, habt ihr gut gegessen heute Morgen, schon ein gutes Frühstück gehabt? Ihr geht's wie uns, ja, sie ist komplett erschüttert von dieser Brutalität, von diesem Schicksal des Frosches, sie kommt überhaupt nicht klar, ja, wochenlang hat sie immer noch dieses Bild von diesem Frosch vor Augen, der so in sich zusammenfällt. Und sobald sie aber das gesehen hat, nimmt sie dieses Ding, was da passiert ist, überall war. Sie sieht Raubkatzen, wo die Raubkatzenmutter so ihre kleinen Kinder, die Babys, irgendwie leckt am Bauch und das ist so ein Gespiele, ja, und die Kinder freuen sich, dass die Mutter so lieb zu ihnen ist. Und irgendwann schaltet sich im Kopf der Raubkatzenmutter einen Schalter um und im nächsten Moment fängt diese Mutter an, ihre eigenen Kinder zu fressen. Am Bauch, ja, da, wo das Kind am empfindlichsten ist. Sie liest über eine Fliegengattung, die Miastor heißt, sehr interessant, könnt ihr gerne nachher nachlesen, bei denen es teilweise passiert, dass die Larven in dem Körper der Mutter quasi schlüpfen, die Eier brechen frühzeitig auf und das Erste, was die Kinder dann machen, ist, ihre Mutter quasi von innen aufzufressen. Also die Mutter überlebt quasi nicht, dass ihre Kinder geboren werden, weil sie sie auffressen. Es sind natürliche Prozesse. Ja, es ist ja der Alltag in dieser Welt, in der Natur, in der sie da ist. Aber sie selbst empfindet das als mega brutal, mega ungerecht. Sie kommt überhaupt nicht klar damit, was da so abgeht. Und das macht für sie selbst dann irgendwie so eine entscheidende Frage auf, die sie sich stellt. Und ihr findet diesen Text auch abgedruckt im Programmheft. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitlesen. Das ist auf Seite 2. Sie schreibt, und genau da beginnt das Problem und der Widerspruch. Wir messen dem Individuum den höchsten Wert bei, aber die Natur achtet das Individuum kein bisschen. Die Evolution liebt den Tod mehr, als sie dich oder mich liebt. Je schneller der Tod, desto schneller die Evolution. Das ist einfach zu schreiben, einfach zu lesen, aber schwer zu glauben. Die Worte sind einfach, das Konzept ist klar, aber dennoch kannst du es nicht glauben, oder? Ich auch nicht. Wie könnte ich, wo wir beide doch so liebenswert sind? Sind meine Werte dann aber so diametral anders als diejenigen, die die Natur verfolgt? Muss ich mich von der Welt, die ich kenne, verabschieden? Ich hatte gedacht, ich könnte am Bach leben, um mein Leben seinem freien Fluss anzupassen. Aber ich scheine einen Punkt erreicht zu haben, wo ich eine Linie ziehen muss. Für einen Moment scheint es mir so, als müsste ich das Bachleben beenden, wenn ich nicht vollständig brutalisiert werden möchte. Wir sind moralische Kreaturen in einer unmoralischen Welt. Das Universum, das uns gestillt hat, ist ein Monster, dem es egal ist, ob wir leben oder sterben. Es ist starr und blind, ein Roboter, programmiert zu töten. Ich komme her von dieser Welt. Ich bin aus einem Meer von Aminosäuren herausgekrochen, aber jetzt muss ich herumwirbeln und meine Fäuste erheben gegen das Meer und Schande schreien. Ja. Das ist quasi der Widerspruch, bei dem sie landet. Sie sagt, wir sind moralische Kreaturen in einer unmoralischen Welt. Wir haben so eine ganz starke Reaktion gegen etwas, was doch eigentlich völlig natürlich ist. Das Normalste der Welt, was auch für uns normal sein sollte, weil das doch unsere Kinderstube ist. Ja, da kommen wir doch her. Und trotzdem rebelliert alles in uns dagegen, wenn wir solche Dinge sehen. Und das bringt sie dann an einen gedanklichen Scheideweg sozusagen, wo sie sich entscheiden muss. Sie sagt, es gibt letztendlich auf diese Frage nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist diese Welt tatsächlich ein Monster oder aber ich bin ein Freak. Entweder diese Welt ist tatsächlich ein Monster und wir sind die einzigen moralischen Kreaturen in einer unmoralischen Welt. Was aber einigermaßen absurd ist, denn das würde ja heißen, dass diese monströse Welt die so nach den Prinzipien von Zufall und Tod funktioniert und irgendwie von nirgendwo nach nirgendwo hintriftet, dass diese Welt jetzt uns wundervolle Menschen produziert hat, die irgendwie ganz toll wissen, was richtig und falsch ist. Ja, wir sagen damit ja quasi, dass wir kleinen Zellhäufchen, die so auf irgendeinem Planeten da rumkriechen, auf der Oberfläche irgendwie, dass wir jetzt Recht haben und der Rest des Universums ein Monster ist, daneben liegt, falsch liegt. Das ist absurd. Oder aber, sagt sie dann, was wir natürlich auch machen können, ist, wir können sagen, das, was um uns herum passiert ist natürlich, das ist alles super, dass das so ist, und wir sind die Freaks. Ja, der Frosch hat eine Millisekunde gelitten, dann war er halt tot. Und sie kommt irgendwie Wochen später immer noch nicht klar, das gesehen zu haben und ist irgendwie davon beschäftigt. Das heißt, ihre Emotionen sind das Problem. Sie ist der Freak. Und sie müsste sich einfach mal mit dem Tod und der Brutalität abfinden. Sie müsste sich abhärten, sie müsste mal klarkommen. Ja, das ist das Problem. Worauf sie dann schreibt, und ich muss euch das nochmal vorlesen, weil es so gut formuliert ist. Sie schreibt, also gut, es sind unsere Gefühle, die nicht stimmen. Wir sind Freaks, die Welt ist in Ordnung. Das heißt, wir sollten uns alle Lobotomien setzen lassen, das heißt unsere Schmerz- und Gefühlsempfinden abtöten lassen, uns wieder in einen natürlichen Zustand versetzen und dann können wir die Bibliothek verlassen, zum lobotomierten Bach zurückkehren und an seinen Ufern so unbeschwert leben wie jede Bisamratte und jedes Schilfrohr. Du zuerst. Das ist ihr Dilemma. Wenn der Tod für das Universum, für die Natur, von der wir kommen, überhaupt kein Drama ist. Warum denn dann für uns? Warum applaudieren wir Menschen nicht, die andere eiskalt ausnutzen, um selber voranzukommen? Wenn das doch der Modus der Natur ist, wenn sie einfach nur besonders gut angepasst sind. Warum schreien wir auf, wenn die Armen und Schwachen misshandelt werden, obwohl sie doch genau das sind, arm und schwach und damit letztendlich nicht überlebensfähig? Warum reden wir von Dunkelheit, von Ungerechtigkeit, vom Bösen, wenn das doch ein essentieller Teil ist, wie das Leben auf dieser Welt funktioniert? Diese frühchristliche Hymne sagt, was wir da spüren in uns, ist, dass die Welt nicht so gedacht war. Wir sehen uns nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Harmonie, weil das eigentlich die Vision war. Es gibt dieses Herz des Ganzen. Es gibt diese Tatsache, dass das die Welt eigentlich von jemand gemacht ist und für jemand gemacht ist. Sie ist gemacht von Christus, von unserer Mutter sozusagen, von der wir herkommen und von der wir diesen Aufschrei über das Leid und den Tod in dieser Welt haben. Ich würde behaupten, wir haben schon eine Ahnung, was in diesem Text steckt, dass das wahr sein könnte, dass da wirklich was dran sein könnte, dass da vielleicht doch wir in unserer Weltsicht nochmal nachdenken müssen. Und das heißt, es macht vielleicht für ein paar mehr von uns nochmal die Tür auf für diesen Text. Ja, ihn doch nochmal neu zu lesen, ihn doch nochmal genauer anzuschauen, auf uns wirken zu lassen. Und wenn ihr mögt, dann können wir jetzt ja mal eintreten. Und zu meinem zweiten Punkt übergehen, wer wird uns denn da vorgestellt? Denn die nächste Frage lautet jetzt natürlich, okay, angenommen, es gibt tatsächlich diesen jemanden, ja, dieses Etwas, wie auch immer, den Urheber, den Mittelpunkt, den Ziel von allem, von unserer ganzen Existenz, wer ist das denn? Wen müssen wir uns denn da vorstellen? Und an der Stelle, finde ich, wird der Text eigentlich nochmal interessanter, weil er eigentlich eine Spannung aufbaut, wie ich finde. Eine Spannung, die ich wirklich interessant fand. Also, wenn wir das nochmal so von vorne lesen, dann haben wir ja in der ersten Strophe lauter so Statements, die liest man so und ich finde, die sind wahnsinnig schwer zu fassen. Ja, also auch nach mehrmaligem Lesen weiß ich immer noch nicht so ganz, was es mir sagen will, das ist irgendwie abstrakt und so ein bisschen ungreifbar. Also, denn was heißt es denn jetzt eigentlich, dass Jesus über der gesamten Schöpfung steht? Es ist ja, hä? Was soll ich mir vorstellen darunter? Dass aller Anfang in ihm liegt. Was heißt es denn, dass alles durch Jesus besteht? Das sind lauter so Sätze, da habe ich den Eindruck, das übersteigt meine Vorstellungskraft so ein bisschen. Ja, letztendlich weiß ich nicht so ganz, was ich damit anfangen soll, was ich mir da vorstellen soll. Und das wird immer nur noch stärker, das Gefühl, je genauer man hinschaut. Also in Vers 16 heißt es zum Beispiel wörtlich, alles, was geschaffen ist, das ist durch ihn geschaffen. Was bedeutet, er ist nicht geschaffen? Aber was ist er dann? Ja, also war er dann einfach? Ist er dann einfach? Hirten? Vers 18, alles, was einen Anfang hatte, hatte den Anfang in ihm. Bedeutet, er hatte keinen Anfang. Aber was ist denn, wie muss ich mir denn was vorstellen, was keinen Anfang hat? Das heißt, was uns hier vorgestellt wird, wer uns hier vorgestellt wird, ist eine Person, etwas, jemand, der außerhalb unserer Kategorien funktioniert. Von Raum und Zeit, von Anfang und Ende, ist irgendwie viel größer, viel umfassender, anders, als wir uns das vorstellen können. Arnold Newman, den ihr vielleicht auch kennt, dessen Fotografien wurden vor ein paar Jahren hier in Berlin auch ausgestellt. Und er hat hinsichtlich seiner Bilder und dieser Kunst des Fotografierens mal einen Satz gesagt, den ich sehr, sehr schön fand. Er hat mal gesagt, Fotografie ist sehr unwirklich. Man nimmt eine dreidimensionale Welt und reduziert sie auf zwei Dimensionen. Man nimmt Farbe und reduziert sie auf Schwarz und Weiß. Und man hält den Fluss der Zeit an. Es steckt viel Trügerisches in der Fotografie. Das muss man erkennen und darauf bauen. Und dann gibt das vielleicht Kunst. Mega schönes Statement zur Fotografie. Aber ich finde, das beschreibt jetzt auch das Problem von diesen Beschreibungen von Jesus ziemlich gut. Ja, das sind gefühlt so Beschreibungen wie zweidimensionale Bilder von einer dreidimensionalen Sache. Man kann versuchen, irgendwie darüber zu reden, das bildet auch irgendwas ab, ja, man kann irgendwie danachdenken, aber letztendlich ist das für uns nicht so ganz fassbar. Das macht die Sache mit Gott ja auch so schwierig. Interessanterweise bleibt die Hymne an der Stelle aber nicht stehen, bei dieser Erhabenheit Gottes in Strophe 1, sondern die Hymne geht dann in die zweite Strophe über und auf einmal geht es nicht mehr um Christus vor der Schöpfung, sondern auf einmal geht es um Jesus am Kreuz. Gott, das Wesen, das so unvorstellbar ist, so unbegreiflich, dieser Gott, der hängt jetzt in Jesus am Kreuz. Das so Erhabene ist auf einmal so armselig, so abgeschlagen. Das so strahlend Schöne ist auf einmal zerrupft, blutig, verdreckt. Und warum? Naja, wie das dann Vers 20 formuliert, er hat sein Blut vergossen, um das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Vers 19 heißt es, er hängt am Kreuz, um der Erstgeborene von den Toten zu sein. Ja, derjenige, der Leid, das Dunkle, das Tod überwindet, absorbiert. Das heißt, er hängt da, um diese Welt, die aus den Fugen geraten ist, zu heilen, zu erneuern. Und damit hängt er auch da, um denen, die so viel Ungerechtigkeit in diese Welt bringen, die so egoistisch oft auch mit ihr umgehen und miteinander umgehen, zu vergeben. Also uns. Das heißt, ich glaube, der Punkt des Textes ist auch so ein bisschen, wir werden Gott nie ganz greifen können, begreifen können. Es wird immer zu hoch sein, zu groß sein. Aber was wir eigentlich gesichert über ihn sagen können, ist, dass er voll sein muss von so einer selbstverschenkenden Liebe. Er gibt sich hin für seine Schöpfung, für uns. Er gibt sogar das Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich gehe da so schnell drüber weg, über dieses Christus am Kreuz. Ja, er stirbt für uns. Und ja, habe ich ja gehört, ist ja klar. Aber ich musste diese Woche wieder denken, was für eine außergewöhnliche Aussage ist das denn eigentlich? Denn jetzt mal Hand aufs Herz. Für wen oder was würden wir denn unser Leben hergeben? Bei wem oder was würden wir sagen, das ist es wert, dass ich Schmerzen, Leid, sogar den Tod erlebe, damit jemand leben kann, es ihm gut gehen kann? Bei meinem Kind vielleicht, bei Partner, Partnerin vielleicht, guter Freund, gute Freundin. Aber für die Menschen, die gerade vielleicht Party machen und was auch immer, ich den Eindruck habe, sie stecken mich irgendwann an, bei Donald Trump, bei allen anderen üblen Dingen dieser Welt. Natürlich nicht. Gott, wer auch immer er ist, wie auch immer man ihn sich vorstellen muss, hat sich selbst auch für diese Menschen, für uns alle, die wir in die gleiche Kategorie gehören, hingegeben. Seine Liebe macht vor niemandem Halt. Er hat aufgehört zu atmen, damit wir aufatmen können. So ist er drauf. Ja, das ist, wen wir da vor uns haben. Und ich glaube, wir brauchen die Erinnerung daran eigentlich dringend. an Gottes Grüße, an Gottes Liebe, gerade jetzt vielleicht in dieser Zeit, die auf uns zukommt, in der wir schon sind, mehr als je zuvor. Ein Freund von mir hat mir vor ein paar Wochen eine Predigt geschickt von einem Pastor in New York, der quasi ein paar Wochen, nachdem die Anschläge 9/11 passiert sind, eine Predigt gehalten hat. Und am Ende dieser Predigt, sagt der Pastor Tim Keller, machte eine Aussage, die mich sehr an die Situation hier in Berlin gerade erinnert hat. Und zwar sagt er am Ende, dass er seit den Anschlägen, die da passiert sind, in diesen letzten Wochen quasi immer wieder viele Dinge gebetet hat. Aber letztendlich lässt sich das auf eine Aussage reduzieren, was er da gebetet hat. Und zwar die Aussage, Gott, bitte gib mir meine alte Welt zurück. Ja, bitte gib mir die Welt zurück, wie sie vor den Anschlägen war. Weil was natürlich passiert ist, ist, dass mit diesen Anschlägen gefühlt seine Welt komplett auf den Kopf gestellt wurde. Ja, seine alte Welt, an die er sich gewöhnt hatte, wo er den Eindruck hatte, er weiß, wie das Leben funktioniert, er kam klar, er hatte sein Leben im Griff, auch sein Glauben hat da irgendwie so reingepasst. Diese Welt war mit einem Moment zu Ende. Und es hat eine neue Welt angefangen, die viel trauriger war, viel schwerer war, viel unübersichtlicher war als das davor. Und es hat ihn komplett überfordert. Und deswegen betet er, hat er festgestellt, Gott, gib mir meine alte Welt zurück. Ja, mach, dass einfach wieder alles gut wird, wie vorher wird, damit ich wieder klarkomme. Aber er hat dann gemerkt, das bessere Gebet zu beten, wäre eigentlich zu sagen, Gott, mach mich bereit für die neue Welt. Gott, mach mich bereit für diese neue Welt. Gib mir den Glauben und den Mut und das Festhalten an dir, damit ich bereit werde für die Realität, die jetzt auf mich zukommt. Und er bringt dann einen Vergleich, in dem ich mich sehr, sehr wiedergefunden habe. Er sagt, dass er alles erinnert ihn so ein bisschen an der Herr der Ringe. Es ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich jetzt der Herr der Ringe nacherzähle, deswegen kennt ihr wahrscheinlich alle. Der Herr der Ringe fängt an, ja, das Buch, die Filme fangen an mit den Hobbits. Ja, und die Hobbits sind ja so eine kleine, die wohnen ja in ihrer kleinen eigenen Welt im Auenland, wo das Leben einfach schön ist, angenehm, ja. Das Auenland ist bunt, das ist hell, es ist angenehm, da zu leben. Und die Hobbits sind daran auch so gewöhnt, an dieses Auenland, die gehen ja auch nie raus aus ihrem Land, dass sie den Eindruck haben, die ganze Welt ist so. Ja, die Welt ist einfach dieser schöne, happy place, wo man das Leben genießen kann, wo es einem einigermaßen gut geht und wo man sich entfalten kann. Und was dann aber natürlich passiert in der Geschichte, ist, dass vier Hobbits jetzt in die echte Welt hinausgezogen werden. Ja, die auf einmal kommen sie mit einer ganz anderen Welt in Berührung, von der sie nicht wussten, dass sie existiert. Und sie erleben all diese Dunkelheit, all diesen Schmerz, all diesen Hass. Und sie sind damit heillos überfordert. Man könnte sagen, das Toolset, was sie bisher hatten zum Leben und zum Überleben, funktioniert für diese neue Welt schlicht nicht. Die ist anspruchsvoller, die ist schwieriger, die ist dunkler, die ist schwerer. Und so stolpern diese Hobbits so durch diese neue Welt und sind einfach völlig überfordert. Und ich musste so denken, das ist doch auch so ein bisschen unsere Geschichte, oder nicht? Wir sind in einer Welt aufgewachsen, in der eigentlich vieles, fast alles möglich war. Es war bunt, es war schön. Und wir hatten so ein bisschen den Eindruck, die ganze Welt ist so. Also zumindest unsere in Berlin. Wir haben uns eingerichtet, wir hatten unsere Tools zusammen, wir haben gut überlebt. Unser Glauben hat auch vielleicht funktioniert, er war tief genug für die Herausforderungen der alten Welt. Aber dann kam Corona. Und auf einmal wachen wir auf in einer Welt, die täglich immer unsicherer wird. Keiner weiß, was noch so ganz auf uns zukommt, wie hart der Winter wird. Und schon jetzt erleben wir ja so einen permanenten Kontrollverlust. Wir erleben Einsamkeit. Wir sind immer wieder angespannt. Der Ausgleich fehlt. Es kommen ganz andere Herausforderungen auf uns zu. Wir sind in einer neuen Welt angekommen, die dunkler ist. Wo wir nicht mehr alles im Griff haben. Wo unsere Glaubenstiefe vielleicht nicht reicht. Wir sind der Verzweiflung näher als dem Mut. Wir sind der Überforderung näher als der Gelassenheit. Das heißt, was wir brauchen, ist einen Glauben, der uns einen stärkeren Halt gibt. Ein tieferes Verwurzeltsein im Evangelium, das uns hält auch für das, was jetzt dann noch auf uns zukommt. Und ich glaube, genau dafür ist dieser Text da. Mir ging das im ersten Moment so, dass ich diesen Text ziemlich abstrakt fand. Ja, ich habe ihn mehrfach gelesen, ich konnte irgendwie wenig damit anfangen. Aber lustigerweise habe ich ihn irgendwann so oft gelesen gehabt, dass ich ihn halb auswendig konnte. Und ich kann euch nur empfehlen, das Gleiche mit diesem Text zu machen. Denn auf einmal ist mir dieser Text ständig eingefallen. Die Zeilen wurden plötzlich lebendig in verschiedenen Situationen. Ich habe in den letzten Wochen so oft gemerkt, wie ich mich von Dingen überwältigen lasse innerlich. Wie sie mir Angst einflößen. Die Corona-Entwicklung, die Wahl in den USA. was dieser oder jener Mensch über mich denkt, was hier und dort noch auf mich zukommt. Das türmt sich so auf vor mir und ich verfalle in innere Panik. Und wie befreiend ist es dann, sich neu zu erinnern, dass Christus über der gesamten Schöpfung steht. Dass er so wahnsinnig unbeeindruckt ist von den Dingen, die mir so riesig erscheinen. Darüber zu meditieren, das immer wieder zu lesen, das hat meine Füße auf festeren Boden gesetzt in dieser wackeligen neuen Welt. Und wie sehr habe ich in den letzten Wochen gemerkt, dass ich so einen Kontrollverlust erlebe. Und was das mit mir macht, ist, ich werde nur noch kontrollsüchtiger. Ich versuche unbedingt Dinge zu kontrollieren, die ich halt gefühlt kontrollieren kann. Die Menschen in meiner Umgebung, ein paar Situationen, die ich irgendwie verzweifelt versuche, jetzt so zu machen, dass es sich wenigstens für mich noch gut anfühlt, dass ich wieder ein bisschen Kontrolle habe, dass ich festeren Boden unter den Füßen habe. Und dann lese ich von dieser opferbereiten Liebe, die sich selbst verschenkt für andere. Und ich merke, da ist eigentlich der Herzschlag des Universums. Da ist der Herzschlag des Universums. Und wo ich meine Hand löse und versuche zumindest zu dienen, statt zu herrschen, da liegt auch für mich so eine Befreiung drin. Da kriege ich neu den Blick in dieser Dunkelheit nicht mehr nur auf mich selbst, sondern eben auch auf andere. Jesus steht am Anfang dieser Schöpfung. Sie entstand durch ihn und er thront hoch oben über ihr. Und Jesus steht am Anfang der neuen Schöpfung. Er hat den Tod überwunden und er hat jetzt das letzte Wort über alles. Und alles läuft auf Jesus zu, auf seine Herrlichkeit. Und dieser Jesus ist für uns gestorben. Er starb für dich. Er starb für mich. Gibt uns das nicht den Mut, den wir brauchen? Amen.